Also es gibt jetzt so zwei Art, glaube ich, von Journalismus. Die einen, die die Welt retten wollen und die anderen, die sie halt irgendwie so erklären wollen. Und vielleicht, also am Ende bedeutet das halt, dass du daneben stehst, während sie halt langsam untergeht. Und du kannst es halt, kannst nur erklären, warum es gerade sehr schwer ist, das aufzuhalten. Und das ist ja eh schon eine unbequeme Rolle.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich habe mich mit Steffi Hensch getroffen. Und zwar zum ersten Mal in echt. Nicht ich in Deutschland, sie in einem Bunker in Tel Aviv. Nein, wir saßen bei uns im Studio gegenüber und haben über ihr neues Buch geschrieben. Manchmal würde ich gern schreien. Das ist keine Buchclub-Folge, sondern eine reguläre Folge. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ihr Buch hilft, um ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie es im Nahostkonflikt möglich ist, eine Haltung zu entwickeln. Also wir lesen über ihr Ringen um eine Haltung im Nahostkonflikt. Das klingt erstmal total abstrakt, ist es aber überhaupt nicht, denn in diesem Gespräch haben wir darüber gesprochen, wie man sich sachlich dazu äußert und nicht sofort verdächtig wird, dass es egal ist, was man sagt. Wie schreibt man über Besatzung und Terror, ohne sich vereinnahmen zu lassen, weder von der einen noch von der anderen Seite? Und was hat ihre Kindheit im Zittau der 90er Jahre damit zu tun, dass sie überhaupt nach Israel gefahren ist? Darüber sprechen wir. Ihr lernt auch tatsächlich, wie wir mit dem aktuellen Krieg umgehen können. Also dieses Buch kann aktueller eigentlich nicht sein. Und ich habe dieses Buch nicht gelesen. Das wird auch thematisiert. Aber das ändert ja nichts daran, dass man sich sehr gut darüber unterhalten kann. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin sehr davon überzeugt, dass ihr nach diesem Gespräch schlauer seid als vor diesem Gespräch. Und an dieser Stelle möchte ich einmal ganz kurz noch auf die Patreon-Seite hinweisen, die wir haben. Dieses Gespräch mit Steffi zum Beispiel ist möglich geworden durch Patreon. Wir haben Steffi nämlich regelmäßig bezahlt für ihre Korrespondentendienste in Israel. Wir haben ihr ein kleines Honorar zahlen können, dass sie mit mir spricht. Und das fand ich mega cool. Und dieses Geld kommt aus unserem Patreon. Dass das möglich ist, dass wir noch ein kleineres bzw. größeres Korrespondentennetzwerk uns aufbauen können, das macht ihr möglich und sollt ihr auch möglich machen. Deswegen freue ich mich über jeden, der 3, 5 oder 9 Euro Patreon wird und uns unterstützt.
Kleiner Disclaimer. Das heutige Interview wurde bereits am 28. März 2026 aufgezeichnet. Redaktionsschluss für die Folge war Mittwoch, der 8. April 2026 um 16 Uhr.
Steffi Henschke sitzt hier. Und viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts kennen sie als unermüdliche Berichterstatterin aus Israel. Wir haben unzählige Folgen eigentlich gemacht. Unzählig ist ein bisschen übertrieben, aber bestimmt 6 Folgen haben wir zusammen gemacht. Und du hast ein Buch geschrieben. Manchmal möchte ich schreien, heißt es.
Manchmal würde ich gern schreien.
Manchmal würde ich gern schreien, heißt es. Und ich will full disclaimer hier, ich habe es noch nicht gelesen. Damit ich hier auch nicht so vor meinen Hörerinnen und Hörern so tue und vor dir vor allen Dingen auch nicht so tue, als hätte ich es gelesen. Weil das hat man sehr häufig eigentlich, dass man in Interviewsituationen, die andere Seite hat es nicht gelesen, hat es von der Redaktion vorbereitet bekommen. Es ist mega unangenehm, weil man sofort in den Augen die Angst des Fragenstellers sieht. Hoffentlich sagt sie jetzt nichts zurück und ich muss irgendwie so einen Test, was steht auf Seite 50 oder so. Aber als ich den Titel deines Buchs, ich weiß ja, worum es geht. Und ich habe den Titel deines Buchs gesehen und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wenn du manchmal schreien wollen würdest, gerne. Und dann habe ich mich gefragt, wen willst du eigentlich, also willst du jemand anschreien? Willst du nur laut im Wald schreien? Wer ist das Ziel deines lauten Schreis?
Ja, ich glaube soweit. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, Thilo. Es ist auch sehr schön, dass wir uns mal persönlich gegenüber sitzen. Ja, abgefahren. Eigentlich geht es ja um dieses Bedürfnis, manchmal ist man einfach so eine Überforderung da. Dieser Konflikt ist, also der israelisch-palästinensische Konflikt ist sehr, sehr kompliziert. Ein ganz kompliziertes Element dieses Konflikts ist, dass er so emotional aufgeladen ist, dass so viele Menschen so viel darauf projizieren. Und aus dieser Überforderung, glaube ich, würde ich schon manchmal gerne so einfach entweder in das Nichts schreien oder einfach alle, die es sich zu einfach machen, denen einfach so sagen, nee, so ist es nicht. Also einfach würde ich, vielleicht würde ich sie einfach anschreien, sagen, seid doch selber mal ein bisschen leiser und guckt es euch erst mal an.
Was ich sehr bewundernswert finde, ist, dass du in dieser extrem aufgeheizten Situation, in der die Konfliktlinie zwischen ich bin für Israel oder ich bin für Palästina existiert, dass du gesagt hast, ich schreibe jetzt mal ein Buch darüber. Mhm. Dass du dich das getraut hast, dass du gesagt hast, ich begebe mich mal da zwischen die Konfliktlinie oder auf die Konfliktlinie und berichte darüber. Warum dachtest du, ich kriege das hin, ich kann dieses Buch schreiben, ich möchte dieses Buch schreiben?
Ich wusste, dass ich dieses Buch schreiben kann, weil ich 15 Jahre im Prinzip mich mit dem Konflikt auseinandergesetzt habe und sehr, sehr viele Jahre Vorbereitung gebraucht habe, um in eine Rolle zu kommen, in der ich für mich, für mein Verständnis souverän meine sachlichen Analysen schreiben kann. Also normalerweise schreibe ich ja sehr, sehr nüchterne Analysen und ich höre jetzt als Rückmeldung auch zum Buch, dass das so ungewöhnlich sei, dass das eben so persönlich ist. Mhm. Wobei ich sagen muss, das Persönliche ist eher ein Versuch, so ein Ich anzubieten, zu sagen, so das ist so mein Zugang zu dem Konflikt gewesen, was wäre denn deiner? Also das an die Leserinnen und Leser so zurückzuwerfen. Mhm. Und dass ich quasi sozusagen in der Lage jetzt war, in den vergangenen Jahren immer wieder doch nüchtern zu bleiben und viele Rückmeldungen auch bekommen habe, viele Fragen bekommen habe, wie ich das mache, wie mir das gelingt, hier präzise das so bewerten zu können und da aber vielleicht eine ganz andere Bewertung zu treffen. Auf Basis sozusagen dieser Erfahrungen war mir dann irgendwann klar, okay, macht eigentlich Sinn, auch das mal so als Werkstattbericht vielleicht aufzuschreiben. Wie bin ich dahin eigentlich gekommen? Mhm. Was kann man daraus lernen? Im Sinne von, was kann ich vielleicht so nochmal über die ganz klassische Berichterstattung hinaus mitgeben? Weil mein Gefühl war schon, dass es ein Bedürfnis, ehrlich gesagt, wirklich gibt nach mehr nüchternen Perspektiven und einer nüchternen Auseinandersetzung mit dem Konflikt. Genau, und dann ließ sich das halt eigentlich mehr so aus der Hüfte schütteln, das Buch, weil ich halt, wie gesagt, diese ganzen Erfahrungen halt gesammelt hatte und die Gedanken hatte ich alle schon mal.
Glaubst du, man versteht es besser, was dort passiert, wenn man über dich kommt? Also wenn man über dich, über Steffi, über die man liest in diesem Buch, einen Zugang zu diesem Konflikt bekommt. Also glaubst du, dass ich ist besser geeignet, um mit diesem Konflikt sich auseinanderzusetzen, als Nichtwissender oder Interessierter?
Das weiß ich. Ich hoffe, dass es auf jeden Fall eine neue Möglichkeit sein kann, das sozusagen anzubieten. Eigentlich ist das Ich ja ein Versuch der Transparenz. Also es ist kein Versuch zu sagen, nur ich weiß es. Jede Person, die ein Buch zu dem Konflikt schreibt, hat ihre Perspektive. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich mir Bücher zum Nahostkonflikt, zum israelisch-palästinensischen Konflikt ganz konkret kaufe, kriege ich auch immer ein Narrativ.
Mhm. Es ist ja unmöglich.
Ja. Und es ist immer, dass ich mir dann verschiedene Bücher gekauft habe, die ein bisschen gegeneinander abgewogen habe. Dann habe ich für den einen Teil habe ich darin geguckt und für den anderen da. Und im Prinzip, wie gesagt, das ist ein Versuch zu sagen, ich verstehe, warum es schwer ist, richtige Bücher zu finden, denn als ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, habe ich auch nur verschiedene Bücher lesen müssen. So, das bietet mein Buch, das sagt mein Buch. Und das ist, glaube ich, gedacht für Menschen, die erstmal grundsätzlich ein Interesse schon auch an Israel haben, nicht nur sozusagen an dem israelisch-palästinensischen Konflikt. Und das schmälert ja vielleicht schon mal die Leserschaft. Also wir wissen ja...
Das ist schon mal super für sein eigenes Buch. So, das schmälert schon mal die Leserschaft.
Das ist leider so, aber das ist bei der Berichterstattung genauso. Also du hast die Umfragen anguckst, es gibt einfach so, ich glaube, dass sozusagen vielleicht 50% derjenigen grundsätzlich, die vielleicht von der Alterskohorte in Frage kämen, interessieren sich dafür. Und 50% interessieren sich vielleicht dafür grundsätzlich nicht. Genauso wie sich 50% der Deutschen, ich glaube, laut letzten Umfragen sagen, wir müssen nicht mehr über den Holocaust reden. So. Alle, die das sagen, glaube ich, interessieren sich auch nicht für Israel. Ja. Und das ist aber in meiner Arbeit schon immer mit drin gewesen, das mitzubedenken.
Woher hast du das Selbstbewusstsein dann zu sagen, ich benutze das Ich und mache mich damit auch angreifbar?
Weil man sich, ich glaube, angreifbar macht man sich ohnehin, wenn man in dem Konflikt irgendwie arbeitet. Das ist was von Anfang an...
Auch in der Analyse?
Ja, es geht ja immer...
Wenn du jetzt für die Zeit schreibst, eine Analyse schreibst, ganz sachlich darüber schreibst, machst du dich trotzdem angreifbar?
Ja, also das Sachliche ist ja vielen einfach zu wenig. Also das ist eines der größten oder lautesten Vorwürfe, die eigentlich regelmäßig kommen, ist ja, das darf nicht nur analysiert werden, das muss bewertet werden. Das kann man nicht nur einfach so aufschreiben, das muss verurteilt werden. Das ist so ein Punkt. Und ansonsten ist, glaube ich, in der Auseinandersetzung mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt, ist es, finde ich, wirklich ein Besserwisser-Konflikt. Also es ist immer, wer weiß am meisten...
Das ist ja auch ein häufiges Argument. Das war auch am Anfang so, nach dem 7. Oktober, wenn so die ersten kritischen Stimmen kamen, als man darüber debattierte, war das so oft so, du warst ja noch nicht mal da.
Ja.
Das war ja dann so das erste Totschlagargument. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte sozusagen nur, dass ich dir zustimme in dem Punkt. Aber doch eine weitere Unterbrechung noch, weil du sagst, das Sachliche muss bewertet werden. Mhm. Ich habe das Gefühl, das ist ein grundsätzliches Problem des gegenwärtigen Journalismus.
ich weiß nicht, ob es ein journalistisches Problem ist oder ob es eine Erwartung ist der Leserinnen und Lesern, weil wir einfach irgendwie zu viele Informationen nicht mehr über klassische journalistische Zugänge bekommen. Mhm. Aber es gibt auf jeden Fall das Bedürfnis auf Seite der Rezipienten oder auf Seite eben der Leserinnen und Leser, dass es eine stärkere Bewertung immer braucht.
Wie bewertest du das?
Ich verstehe, was wir haben es ja teilweise mit Phänomenen, mit Entwicklungen zu tun. Wie sollen wir die sachlich bewerten? Wie soll ich denn eine sachliche Einordnung dazu schreiben, dass Donald Trump offensichtlich sich mitentschieden hat, das iranische Regime anzugreifen, ohne vielleicht mitzubedenken, was mit der Straße von Hormus passieren würde?
Ja.
Wie sollen wir das? Ich finde das wirklich so, wir können dann so Sachen sagen, die plausibel klingen, aber die erklären ja eigentlich nicht wie die Dramatik.
Ja. Hat man dir vorgeworfen aus den Kreisen der Berichterstatter, dass du das Ich gewählt hast? Hast du irgendwas gehört? Hast du gesagt, das ist ein Konflikt, der sich überhaupt nicht eignet, eigentlich mit dem Ich zu arbeiten?
Gar nicht. Nee, das liegt, glaube ich, daran bisher, dass ich ja, der Titel beruht ja auf dem der Überschrift über eines Essays, was ich vor mittlerweile fast 2 Jahren geschrieben habe.
Das war in der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung,
genau. Ja.
Und war ein halbes Jahr nach dem 7. Oktober und da habe ich einfach nur geschrieben, wie sich meine Arbeit als Nahostkorrespondentin verändert hat. Und es hat einfach sehr, sehr positive Wellen geschlagen. Und was mir, glaube ich, wichtig ist, ist ja auch dieses Ich, das ist nicht, wie gesagt, es ist kein Versuch zu sagen, nur ich weiß es, sondern ein Angebot zu machen an alle, denen es vielleicht irgendwie ähnlich geht.
Und dieses Ich hat ja auch eine Geschichte und eine Erzählperspektive. Zum Beispiel, du kommst aus dem Osten.
Das stimmt, das ist nochmal der Versuch der Transparenz, würde ich aber auch sagen, ja.
Spielt das eine Rolle, dass du aus dem Osten kommst? Wie ist denn dein Blick, wenn du aus dem Osten kommst, auf Israel? Ist der ein anderer Blick als der bundesrepublikanische Blick?
Meiner Wahrnehmung nach schon. Also mir fällt natürlich auf, oder was mir immer wieder auffällt, ist in der Auseinandersetzung mit zum Beispiel innerisraelischen Problemen, also der innenpolitischen Spaltung, der Tatsache, dass es halt radikale Kräfte gibt, dass es teils diese rechtsextremen Kräfte gibt und die Ultraorthodoxen, die sich nicht in der Armee beteiligen, diese ganzen Spannungen, dass mich manchmal, wenn ich mich mit anderen Menschen unterhalte, die vielleicht irgendwie in Westdeutschland aufgewachsen sind, die sich darüber auf eine Art und Weise beschweren, wo ich immer denke, wie seid ihr denn aufgewachsen? Kennt ihr eine ideale Welt? Weil ich kenne die nicht.
Mhm.
So, für mich war es halt immer anstrengend und es war immer ein Aushandeln mit Gruppen, denen man nicht zustimmt und mit denen man sich eigentlich nicht an den Tisch setzen möchte, aber die eben immer da sind. Also ich hatte ja in den letzten Tagen immer wieder Lesungen auch im Osten und dann habe ich halt auch gemerkt, man ist so grundsätzlich ein bisschen vorsichtiger, mit wem man im Raum sitzt, was man sagt, weil gerade in kleineren Städten vielleicht oder in Städten, wo klar ist, da kommen immer nur dieselbe Gruppe Menschen zu Veranstaltungen. Du musst ja wieder mit denen zusammensitzen. Und das ist halt, was ich in Israel sehr, sehr oft sehe, dass halt zum Beispiel, wenn wir uns fragen, ja, warum machen die Israelis das oder warum machen sie jenes? Es gibt halt schon so eine ganz oft einfach, glaube ich, eine Alternativlosigkeit. Oder vielleicht ist es von außen diese Vorstellung, dass man sich das ideale Land schon haben kann. Ich weiß nicht, ob das vielleicht die Bundesrepublik in den 70ern war oder so, aber
ich finde das interessant, der Traum vom idealen Land.
Genau.
Das ist ja eigentlich, haben das Israel und die DDR gemein, weil die BRD hatte das nicht, diesen Traum. Die BRD hatte in den 60ern und 70ern meines Erachtens nach nur den Traum von der perfekten Wirtschaft.
Mhm.
Aber nicht so, das war ja total marode, dieses Land im Kern, moralisch total kaputt mit den nicht richtig abgearbeiteten Prozessen nach dem Zweiten Weltkrieg, mit diesen, es war irgendwie so strange, das ist Peter Alexander, aber dein Schulleiter war eigentlich noch ein Nazi.
Das weiß ich, ja, also für mich ist es, glaube ich,
eher. Aber im Osten war das eben nicht so.
Aber ich würde eher sagen, dass man in Westdeutschland schon, naja, diejenigen sozusagen, mit denen man sozusagen, die man dann trifft später, die kommen ja eher aus einem akademischen Umfeld, die Eltern haben schon studiert, die haben vielleicht auch Politikwissenschaften studiert, es tut mir leid, wenn ich jetzt hier verallgemeinere, aber ich bin ja selber nicht so aufgewachsen,
ja.
Ich stelle mir das halt immer nur so vor, aber die Eltern vielleicht, wie gesagt, schon studiert, auch was Sozialwissenschaftliches, was Postmodernes schon gemacht, mit denen man sich wirklich intellektuell austauschen kann. Und Kritik sein kann, Zivilgesellschaft, ne? Es gibt irgendwie eine Kritik gegen, oder es gibt ein Atomkraftwerk, was man abschaffen möchte, dann geht man mit den Eltern auf die Demo in der kleinen Stadt in Westdeutschland und richtig viele Menschen kommen und Bürgerbewegungen haben Erfolg, Zivilgesellschaft hat einen Erfolg. Das sind so Dinge, die ich jetzt zum Beispiel halt nicht kenne. Also wenn in Dresden im Rahmen des 13. Februars immer wieder Neonazis aufmarschierten, um an die Bombardierung durch die Alliierten im Zweiten Weltkrieg sozusagen, um das zu mahnen, wie schlimm das doch war, dann war es schwierig, in Dresden Leute erstmal auf die Straße zu kriegen teilweise oder Bündnisse zu schaffen. Dann hattest du die Antifa, den Schwarzen Block auf der einen Seite und dann hattest du irgendwie eine CDU-Landesregierung, die sich da aber nicht mehr zustellen wollte. Und es gab überhaupt nicht die Möglichkeit, eine gemeinsame Gruppe zu sagen, wir sind gegen diese extremen Rechten, die hierher kommen.
Ja.
Und gleichzeitig hast du aber in Westdeutschland, hattest du ja diese Art von Nazis nicht. Du hattest es nicht, dass irgendwie 10.000, 15.000, 20.000 Neonazis plötzlich in eine der größten Landeshauptstädte kommen und diese Stadt für sich da irgendwie reklamieren und vom Bombenholocaust schwadronieren.
Ja.
Was du halt hattest, ist der ganze Gegenprotest. Mir ist es so richtig aufgefallen, dass ich in Hamburg studiert habe und Pegida losging. Pegida ging ja auch in Dresden los. Und in Hamburg, in Dresden hattest du halt irgendwie Zahl X, die zu Pegida gerannt ist. Und in Hamburg hatten wir halt irgendwie 50.000, die gegen Pegida protestiert haben.
Mhm.
So, ich weiß nicht, ob es 50.000 waren, aber der ganze, alles um die Alster rum, das weiß ich noch, war voll. Und da habe ich so gedacht, ja, das ist für mich so Westdeutschland, dass du halt einfach, du kannst dich auf die Zivilgesellschaft verlassen. Und vielleicht ist das der Unterschied, wenn ich jetzt sozusagen in der Ostberichterstattung bin, dass ich manchmal denke, so wie, es ist eben nicht überall so, dass man sich, dass eine Zivilgesellschaft so ist, vielleicht wie wir uns das wünschen. Und was man sich von der israelischen Zivilgesellschaft zum Beispiel wünscht, ist, dass sie was gegen die Besatzung unternimmt, dass sie sich für die Rechte der Palästinenser einsetzt. Und das ist natürlich wichtig, weil nur die israelische Gesellschaft könnte das eigentlich tun. Und gleichzeitig, und das zeige ich halt auch in dem Buch, weil ich das halt so auch erlebt habe, sind genau diejenigen teilweise, die was tun könnten und die vielleicht auch politisch so eingestellt sind, die zum Beispiel gegen die Armee sind, die ganz viel Kritik haben an Netanyahu oder an der Politik, sagen selber, das war schon vor dem 7. Oktober so, in der Auseinandersetzung mit den Palästinensern halten sie sich zurück, da ist die zweite Intifada noch zu präsent, sie haben Angst, sie wollen nicht. So, und das ist, glaube ich, vielleicht manchmal meine ostdeutsche Perspektive, diese Layers mit zu bedenken. So, warum gehen Leute vielleicht nicht auf die Straße, warum halten sie sich da zurück? Auch wenn die Gründe andere sind.
Ja.
Ja.
Warum bist denn du überhaupt 2012 nach Israel gegangen? Also, was ist für dich der Anlass gewesen, dieses Land von den 197 oder so, die es auf der Welt gibt, zu wählen und sagen, hier will ich hin?
Thilo, hast du das Buch nicht gelesen?
Aber immerhin habe ich die Zahl richtig gesagt,
sehr
2012.
Gut. Sehr gut, ja, das steht ja auch nur 30.000 Mal da drin. Entschuldigung. Ich habe es ja auch nur hier mit dem Zettel ganz groß nochmal stehen. Nein, habe ich nicht. Nee, ich war tatsächlich im Urlaub da. Ich war im Studium Mitte 20 und es war echt hardcore banal. Ne? Wir waren vorher, mein damaliger Freund und ich, wir waren in der Türkei, in Istanbul. Es war ja noch so arabischer Frühling und auch in der Türkei, in Istanbul gab es diese ganz großen Proteste. Und ich dachte damals, als angehende Journalistin und Politikwissenschaftlerin ist es richtig interessant, quasi in den Urlaub zu fahren, aber gleichzeitig halt auch ein bisschen Wissen zu sammeln und zu gucken, wie möchte ich mich eigentlich beruflich orientieren. Also, ich meine, es ist jetzt auch nicht keine Raketenwissenschaft, auf diesen Gedanken zu kommen, aber damals dachte ich so, das macht aber Spaß, das finde ich cool. Und ja, und so habe ich irgendwie so ein Foto von einer Bekannten, die damals ein Praktikum in Tel Aviv machte, so ein Foto gesehen, israelische Flagge, der Strand. Da war irgendwie so alles drin. Ich dachte so, ach, diese Flagge, die kenne ich doch irgendwoher von irgendwelchen WG-Zimmern in der Dresdner Neustadt, von irgendwelchen Anti-Nazi-Protesten irgendwie so in Bautzen oder sonst wo. Interessant. So. Und dann halt der Strand, denkst du, okay, kann man sich auch vielleicht mal entspannen. Aber es war sozusagen, mein erster Blick war das. Also es war wirklich dieses, ich kenne noch die israelische Flagge irgendwoher aus meiner Nachwende-Nuller-Ost aufwachsen. Ja. Und das war mir erstmal genug.
Ich piek da kurz mal rein mit diesem Israel-Flagge früher. Warum war man früher, also warum war Linkssein früher stärker verbunden mit einer Verbindung zum Staat Israel? Und heute habe ich das Gefühl, ist ein riesiger Konflikt darüber ausgebrochen. Nicht das Gefühl, ist nachlesbar und sichtbar, dass Linkssein sich eher bedeutet, sich gegen Israel aufzulehnen. Wo hat sich da was verändert?
Na, es war ja immer Projektion. Also in dem Buch erkläre ich das so ein bisschen, aber von einer ganz argen Außenperspektive, weil ich auch nie Aktivistin selber war. Aber wenn wir heute ja dieses Stichwort von Antideutschen reden, und ich habe jetzt in den letzten 10 Tagen auch viel mit Ostlinken gesprochen, Ost-Millennials.
Wir beide.
Ja, genau, ja. Aber auch die in der Linken aktiv sind, also in der Partei, die eben sagen von sich selber, naja, es war halt einfach eine Abgrenzung erstmal zur DDR ja auch ganz viel. Die DDR war antiimperialistisch und die war gegen Israel. Also Honecker hat irgendwie so kurz vor Schluss seine Position wohl nochmal geändert, weil er gerne ins Weiße Haus eingeladen werden wollte, wie mir ein Leipziger Bürgerrechtler jetzt nochmal die Tage auch nochmal erzählt hat. Und dann war das auf einmal auch, dass die ganzen sogenannten Kontingentflüchtlinge dann auf einmal schon kommen durften.
Das sind die jüdisch waren, zum Beispiel in der Sowjetunion.
Genau. Das hat Honecker nochmal so kurz verknappt, hat er seine Position dazu geändert, aber er hat halt auch irgendwie Syrien mit Waffen, er hat einfach so Israels Feinde mit Waffen unterstützt. Israel war Teil des kapitalistischen Westens. Und es gab ja auch keine wirkliche Aufarbeitung und Erinnerungskultur in der DDR. Also in der DDR war man ja eher quasi so, also ich habe es im Buch, schreibe ich es vom sozusagen geknechtet. Also der Holocaust, ich will gar nicht hier an der Stelle zu sehr ins Buch gehen, aber worauf ich hinaus möchte, ist, du hattest eine super falsch verframte Erinnerungskultur in der DDR. Und dann hast du halt diese
Kann ich da kurz nachfragen, ja, was das heißt, wenn du das sagst?
Na, ich kann dir es nochmal im Buch zeigen,
ja,
dass du ja nicht gelesen hast.
Mann, oh. Aber guck mal, wir machen für die Hörerinnen und Hörer das total nachvollziehbar.
Ja.
Normalerweise würde ich dann sagen, ja, habe ich gelesen, brauchst nicht sagen.
Ja, aber wichtig ist ja, dass die Leserin nicht denken, das Buch sei nicht gut und du würdest es nicht lesen. Ich bin eine ostdeutsche Frau, ich bin immer ganz unsicher, was soll ich sagen? Entschuldigung, darf ich den Witz, muss man das rausschneiden?
Nein.
Also, ich beziehe mich hier nochmal auf Sebastian Vogt, Historiker, der ganz tolle Sachen schreibt. Und 2006 schrieb er eben zum Beispiel darüber, dass in der Erinnerungskultur der SED, der marxistisch-leninistischen sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, die Menschen in der DDR zu einem vom sogenannten amerikanischen Imperialismus geknechteten und kolonialisierten Volk gemacht und der Nationalsozialismus zu einer Verschwörung einer kleinen Gruppe von Kapitalisten gemacht wurde. Also so wurde das in der DDR erzählt. Im Prinzip kann man auch sagen, die Juden waren sozusagen selber schuld daran. Eigentlich, weil das ist dieses Ganze, die Kapitalisten und die Elite, die hat sich das alles nur ausgedacht. Und
ich fürchte, dass mein Vater dir radikal widersprechen würde, ja, als Ostdeutscher, der sich auch mit diesem Thema sehr stark auseinandergesetzt hat. Und ich kenne, glaube ich, auch einige, die jetzt sagen würden, das ist Quatsch, aber man kann natürlich das als Punkt haben. Und ich bin nicht mein Vater, deswegen, ja, ich höre dir nur aufmerksam zu, weil ich habe dein Buch ja nicht gelesen, sondern ich muss jetzt einfach das nur hören.
Aber was wäre denn der Widerspruch?
Der Widerspruch ist, glaube ich, dass, also ich kann mir vorstellen, ich zitiere jetzt mal meinen Vater, ohne, ja, zu wissen, wie er es sagen würde. Er würde sagen, dass es schon eine sehr ausgeprägte Gedenkstättenkultur gab.
Die aber immer nur für die Kommunisten, die gelitten haben und nie für die Juden. Ja, das ist relativ nachgewiesen.
Okay.
Ja, das ist genau der Punkt. Es ging immer um die Kommunisten. Also wenn sie Juden waren, dann war es auch, ja, waren die mit dabei, aber der Fokus lag auf kommunistischen Opfern.
Okay, dann kann ich da jetzt an der Stelle nicht widersprechen und höre auf, meinen Vater direkt zu zitieren.
Also vielleicht vereinfache ich jetzt hier auch, aber ich glaube, wir kommen auch da Familie aus einer anderen Perspektive. So meine Familie war ja extrem gegen die Stasi. Also so,
ja.
Und das schreibt das auch im Buch. Wir haben halt auch Verwandtschaft, die in Bautzen 2 war. Und das spielt halt auch nochmal eine Rolle.
Auf jeden Fall. Also ich will jetzt hier an der Stelle noch nicht sagen, dass meine Familie die große Stasi-Unterstützer war.
Nee, nee.
Meine Großmutter, ja, kann man sich in der German Guild-Doku angucken.
Genau.
Die war auf jeden Fall kein Feind der Staatssicherheit.
Ja, aber ich finde das ganz gut, dass wir trotzdem sozusagen dieses Thema aus der Perspektive so ein bisschen...
Ja, voll. Weil das ist sprechen. Ja auch, ich glaube, ungewohnt für die meisten Hörerinnen und Hörer, dass man diesen Blick auf diesen Konflikt auch hat. Also man darf auch nicht, zum Beispiel meine Oma, ich kann mich daran erinnern, war an Armbrotstischdiskussionen gegen Israel.
Deine Oma, die bei der Stasi sehr begeistert.
Genau.
Ja, siehst du.
Ich möchte an der Stelle nochmal betonen, dass sie auch sehr gerne als Auslandsagentin gearbeitet hat in der Bundesrepublik Deutschland. Ich möchte, dass jetzt Stasi klingt immer so ein bisschen, sie bespitzelt ihre Nachbarn.
Aber trotzdem würdest du, glaube ich, bei uns würde das schwierig werden, wenn ich dich jetzt mit nach Hause nehmen würde.
Kann ich. Sagen. Aber ich selber war nicht bei der Stasi.
Nee, ich weiß, aber so lange wirkt es nach. Also Anne Rabe hat da ganz toll in ihrem Die Möglichkeit von Glück drüber geschrieben, eigentlich, wie lange das noch nachwirkt. Also, dass es halt auch sozusagen in bestimmten ostdeutschen Familienkreisen, glaube ich, sehr nachtragend ist.
Kann ich total vorstellen. Also ich kann dann immer nur argumentativ sagen, dass es irgendwie meiner Großmutter wirklich um die protestantische Kirche ging, hauptsächlich. Und dass es ihr, glaube ich, auch, also ich ihr einfach authentisch abnehme, dass sie für dieses System gelebt hat. Also ich kann das nur, aber das heißt nicht, dass ich für das System kämpfe. Und ich finde natürlich so...
Nee, ich finde es auch, glaube ich, also ich glaube, das ist aber der interessante Punkt ist hier, ich war, wenn wir zum Beispiel über auf diesen Konflikt reden oder wenn wir über darüber reden, was bedeutet, souverän in diesen Konflikt zu gehen. Ganz oft gibt es ja den Vorwurf, dass man zum Beispiel zu pro-israelisch sei, aufgrund der eigenen Geschichte oder was haben die Urgroßeltern und Großeltern gemacht. Und bei mir war es so, ich war mit meiner Identität immer super gut im Klaren und im Reinen. Ich weiß, dass das meine Urgroßelterngeneration ist, meine Urgroßväter, dass das Dinge sind, die ich mit meinen Großvätern schlecht oder Großeltern schlecht besprechen konnte, weil sie halt alle geboren wurden in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, also sozusagen mit ihnen über ihre Eltern zu reden, war einfach richtig, richtig schwierig, weil ja. Sie haben halt Kindheitserinnerungen, aber ich weiß halt sozusagen, was den Urgroßvätern dann unter russischer Besatzung passiert ist. Ich weiß halt aber auch zum Beispiel, dass meine Familie mütterlicherseits sich einfach sehr, sehr gegen die Stasi war und da einfach gelitten hat. Und
das will ich auch nicht absprechen.
Nee, genau. Aber das meine ich mit dem sozusagen in dieser Auseinandersetzung, also dadurch, dass es halt auch, dass das DDR-Regime bis sozusagen ging, als ich geboren wurde und dass das einfach bei uns zu Hause noch sehr lange verhandelt wurde. Was bedeutet es, aufrecht zu sein? Was muss man sagen? Also der Bruder meines Opas ist halt ins Stasi-Gefängnis gegangen, weil er halt Westmusik gehört hat, so ist mal ganz kurz gesagt. Und in Zittau, da wo ich aufgewachsen bin, da sind 1968 die Panzer der DDR aufgerollt, um den Prager Frühling niederzuschlagen. Und mein Opa hat mir das immer wieder erzählt, wie die Panzer vor seinem Haus vorbeigefahren sind. Und was er da für eine Gänsehaut hatte, weil es war nur 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und 20 Jahre nach dem Holocaust. Und schon wieder waren deutsche Panzer dabei, in die Tschechoslowakei einzumarschieren sozusagen oder einzurollen.
Ja.
Und damit aufgewachsen zu sein, hat mir halt irgendwie in dieser Komplexität sozusagen, hat es leichter gemacht, wo ich stehe, ohne mich vielleicht sozusagen in irgendeinem politischen Dogma verorten zu müssen. Macht das Sinn?
Das macht Sinn, aber du bist tatsächlich, ich glaube, sich damit auseinanderzusetzen, liegt auch daran, dass du in Konflikten aufgewachsen bist, zwar in so staatspolitischen Konflikten. Also eben genau das, was du gerade erzählt hast, mit diesem der Prager Frühling, der niedergeschlagen werden sollte durch die Volksarmee, also die rübergegangen ist. Und ja, ich habe gar keinen weiteren Punkt.
Das ist, glaube ich, also sozusagen, ich hatte halt dann das Glück, dass in meine Familie, gerade mein Opa oder meine, dass die einfach sehr aufrecht standen im Kontext dieser DDR-Situation oder dem DDR-Regime. Und da einfach wir da eine sehr klare, gute Haltung mitbekommen haben diesbezüglich. Und das einfach ein jüngerer Konflikt ist als der Zweite Weltkrieg.
Mhm.
In dem Sinne, also sozusagen, das kam mir danach,
dieses
Regime. Und ich für mich einfach immer gedacht habe, für mich ist es halt wichtig, ganz banale Dinge, Meinungsfreiheit, gucken, dass du Demokratie hast, gucken, dass es eine Diversität an Meinungen gibt, dass unterschiedliche Stimmungen gibt. Das klingt total banal vielleicht aus einer anderen Perspektive, aber ich weiß, dass mein Opa, ich glaube 1991 waren die das erste Mal auf der Tourismusmesse in Berlin und da hatte der Deutschlandfunken Stand und der ist da hingegangen und hat dem Mitarbeiter gesagt, wie dankbar er ihm ist für die Berichterstattung, dass das sein Zugang zur Welt war. So. Und es war sicherlich nur ein Werbemann, der da vom Deutschlandfunk stand, der hat das gar nicht verstanden.
Ja.
Aber genau.
Aber sagt viel.
Sagt viel, finde ich.
Aber gut, du warst im Urlaub, das heißt noch nicht, dass du dann sagst, ich will da leben. Wann kam dieser Punkt?
Der Punkt, der zu leben, der kam gar nicht so richtig von mir. Also ich bin erstmal dahin und dann, es gibt so zwei Gruppen von Menschen, glaube ich, die nach Israel fahren. Die einen sagen, um Gottes Willen, da fahre ich nie wieder hin. Die Grenzkontrollen, die man erlebt, sind eben teilweise, sie sind sehr übergriffig, sie sind sehr persönlich, sie sind rassistisch. Und die Argumentation ist immer, ich kenne eben auch viele, die das halt dann wiederum sagen, das muss so sein, weil es halt einfach immer die Befürchtung gibt vor Terroranschlägen, Terroristinnen, Terroristen, weil es halt historisch eben das auch immer wieder gab. Aber was muss man halt aushalten? Man muss sich dafür entscheiden, will ich das nochmal haben oder kann ich damit umgehen?
Und wirst du jetzt stark kontrolliert werden, wenn du wieder zurück nach Israel gehst? Was denkst du?
Ich denke schon, dass ich, aber das ist, wie gesagt, da spielt so eine ganz große Frage rein, ist Israel die einzige Demokratie im Nahen Osten? Ich würde immer sagen, wie Eva Ilus, es ist das demokratischste Land im Nahen Osten, aber es natürlich kann ein Land, das sozusagen gleichzeitig Besatzungsmacht ist und Gebiete besetzt, in denen Militärrecht gilt, kann nur bedingt demokratisch sein. So. Und dann ist es halt, es war nie Spanien oder es war nie Italien oder so oder England, aber bei anderen Ländern haben wir das ja auch, wenn wir heute in die USA reisen, löschen ja offensichtlich auch alle ihre Social-Media-Accounts. Also das ist ja richtig schlimm. Und vorher hattest du ja so, vor dieser Trump-Administration, musstest du ja auch schon relativ viel angeben, bevor du in die USA eingereist bist. Also es ist jetzt nicht unique Israel. Anyway, der Punkt ist sozusagen, dass es manche gibt, die, glaube ich, danach einfach nicht mehr hinfahren. Denen ist es auch zu viel, was sie da sehen. Und andere kommen immer wieder. Und ich war schon eine von denen, die immer wieder gekommen ist, weil ich je länger, also immer wieder, wenn ich da war, ich habe, glaube ich, nicht verstanden, wie das so sein kann, dass auf der einen Seite so glitzert das Meer und die Leute in Tel Aviv genießen das Leben und auf der anderen Seite hast du aber überall Mahnmale für Attentate in der zweiten Intifada, die irgendwie damals nur 10 Jahre her war. Du hast diese Busse, die da rumfahren, die genauso aussehen wie irgendwie in alten Zeitungsberichten, nur dass die Busse, die vor dir fahren, jetzt alle noch intakt sind und die in den Zeitungsberichten sind halt alle explodiert und überall liegen Leichenteile rum. Dass das alles so da passiert ist, ich habe das gedacht, ich kann es nicht fühlen. Also ich weiß, dass das hier passiert ist, aber was ich hier fühle, ist Leichtigkeit.
Ja.
Das passt nicht zusammen. Und am wenigsten passt es zusammen, wenn man weiß sozusagen, dass es ja auch noch eine andere Seite gibt, dass es die palästinensischen Gebiete gibt, dass es in dem kommt, sagen, man bringt es auf nichts, sozusagen von Palästina zu reden, weil ich kann nur, ich rede vom besetzten Westjordanland, nicht vom Gazastreifen. In Gazastreifen war ja damals schon sehr schwer auch einzureisen. Ins besetzte Westjordanland konntest du ja aber einfach hin und rüber als Touristin und mit einem Touristenvisum. Und das habe ich dann halt auch gemacht. Und dann, wenn du dann das erste Mal wieder zurückkommst nach Tel Aviv, ist halt nichts mehr leicht. Das fühlt sich einfach irgendwie alles nur noch falsch an und unpassend. Mhm. Irgendwie so. Also mein Gefühl war damals zum Beispiel halt dieses Duschen am Strand. Du hörst halt in Ramallah, also du siehst es halt auch, dass da eine ganz krasse Wasserknappheit herrscht. Dass teilweise so Eimer neben den Toiletten stehen, falls mal wieder das Wasser fehlt, dass man halt so die Spülung nutzen kann. Und dann fährst du halt zurück und gehst in Tel Aviv und hast halt alle 300 Meter oder 200 Meter deine Strandduschen und das Wasser glitzert und sprudelt da und fließt in den Sand. So, Klammer auf, schreibe ich auch im Buch so, tatsächlich mit Klammer auf. Ein paar Jahre später habe ich erst dann herausgefunden, dass das ja alles aufbereitetes Abwasser ist und nicht Trinkwasser, was irgendwo anders fehlt.
Ja.
Aber die, um diese Layer sozusagen, es war mir einfach am Anfang, der Kontrast war so extrem, ich dachte ich irgendwie, vielleicht ist das auch wieder so ein Aussicht, ich will mich damit nicht abfinden, dass das alles ist.
Ja, aber warum machst du dir das Leben dann so schwer?
Das ist doch interessant.
Ja, aber trotzdem, es ist ja, also das ist, du hast das Leben dir, also dahin zu gehen, ist die bewusste Entscheidung, ich mache mir das Leben schwer, als beruflich, weil du legst, also beruflich und privat auch. Also es ist kein einfaches Leben vor Ort, du lebst eigentlich in einem ständigen Krisen- und Kriegsgebiet, dann begibst du dich in den Konflikt rein, den du journalistisch vertreten musst, das führt dann wiederum zu journalistischen Konflikten, dann engst du auch dein schreiberisches Feld total ein, wenn du vor Ort bist. Ich meine, wenn du in Israel stationiert bist, kannst du nicht so einfach aus Ägypten berichten oder irgendwie mal schnell in Libanon gehen. Also es ist alles komplizierter.
Ägypten ist leichter, Libanon ist schwieriger, das stimmt. Na klar wäre es leichter, wenn ich jetzt einfach auch sage, also natürlich, es stimmt schon, dass ich mit, also das ist aber doch der ganze Grundkonflikt. Der ganze Grundkonflikt ist doch, was will ich mit meiner Arbeit erreichen und worin finde ich vielleicht eine Selbstwirksamkeit und eine Erfüllung? Und in diesem, dem Einfachen würde ich ja gar keine, also das würde ich sich überhaupt nicht wie Journalismus, oder ich würde darin keine Erfüllung finden, glaube ich. Aber dass es halt so kompliziert ist und dass es so herausfordernd ist, gibt mir das Gefühl halt, weiß ich nicht, journalistisch mein Bestes zu geben. Also es gibt jetzt so zwei Arten, glaube ich, von Journalismus. Die einen, die die Welt retten wollen und die anderen, die sie halt irgendwie so erklären wollen. Und vielleicht, also am Ende bedeutet das halt, dass du daneben stehst, während sie halt langsam untergeht. Und du kannst es halt, kannst nur erklären, warum es gerade sehr schwer ist, das aufzuhalten. Mhm. Und das ist ja eh schon eine unbequeme Rolle.
Es ist seltsam, dass der Nahostkonflikt dir journalistisch, Israel, dir journalistisch eine Erfüllung gibt?
Nein, nicht der Konflikt gibt mir eine Erfüllung. Eine Erfüllung finde ich schon eher darin, mir es nicht so einfach zu machen. Also okay. So.
Ja.
Und weil ich einfach vielleicht, ich glaube halt nicht, dass es genügt zu sagen, also vielleicht performativ zu sagen, so und so muss es sein. Und dann ändert sich's.
Gab es einen Moment, wo du gesagt hast, ich gebe auf, ich kann nicht mehr, dieser Beruf ist zu schwer, man verdient zu wenig, die Anerkennung ist zu gering.
Ja, mag schon.
Leben in Tel Aviv ist sauteuer.
Gab's schon, aber dann ist immer noch mal was Schlimmeres passiert. Und dann war wieder so, krass. Also dann war wieder so, okay, jetzt möchte ich halt gerne, das sind genau die Momente, wo ich nicht schreien möchte. Das sind dann die Momente, wo ich denke, okay, jetzt gucken, was kann man tun, um das nicht weiter zu verschärfen, zumindest rhetorisch oder in der Analyse, Auseinandersetzung damit. Was kann ich jetzt vielleicht an Hintergrundinfos bieten, die vielleicht ein bisschen helfen, zu verstehen, was passiert? Weil ich weiß, welche Wellen immer alles gleich schlägt. Also welche Proteste es geben wird, welche, wie gesagt, Emotionen. Wir wissen, wir sehen, wie krass Antisemitismus gestiegen ist seit dem 7. Oktober. Wir wissen aber eben auch, wie es in der Kulturbranche wirkt, dass sich Gruppen sozusagen mundtot gemacht fühlen, weil ihnen irgendwie Gelder gestrichen werden wieder. Also es geht ja nicht nur in eine Richtung. Man sieht ja eine ganz große Verunsicherung in bestimmten Institutionen oder bestimmten Gruppen, die nicht wissen, was sie sagen sollen dazu. Weil sie keine Antisemiten sein wollen, aber sie wollen auch keine Rassisten sein. Sie wollen irgendwie nicht so den Eindruck erwecken, dass sie das richtig finden, was Israel in den letzten 2,5 Jahren im Gazastreifen gemacht hat. Aber sie wollen auch nicht, dass es so wirkt, als würden sie nicht sehen, was die Hamas am 7. Oktober gemacht hat. Es gibt so viele Gruppen, die auf so ganz viele sprachliche Feinheiten achten, die man eigentlich nicht alle immer mitbedenken kann.
Vor kurzem habe ich beim Joggen, ich habe so Joggedanken ganz oft, darüber nachgedacht, dass diese sprachlichen Feinheiten mich leider wirklich, ich habe darüber so über unser Gespräch nachgedacht, so wie, welche Fragen stelle ich, welche Fragen kann ich nicht stellen, weil ich Schiss habe, dass es einen Shitstorm gibt danach.
Ja.
Dann ist mir aufgefallen, Moment mal, das letzte Mal hatte ich das bei der Corona-Berichterstattung.
Ja, das ist eh nochmal, weil das hat sozusagen...
Dass du so aufpassen musst, wie du etwas formulierst, damit du dich nicht angreifbar machst, weil die Formulierung möglicherweise auch richtig ist. Du kannst es so sagen, aber es ist halt irgendwie erbsenzählerisch.
Ach so, sowas wie mit oder an,
genau,
oder
das
an
meine
Corona
ich, ja.
Gestorben.
So, genau. Dass man
durch oder an oder mit.
Durch oder an Corona gestorben.
Ja.
Und das gibt es ja jetzt in dem aktuellen Konflikt auch, dass es so Formulierungen gibt, die du jetzt sagst, aus Sicherheitsgründen, dass du nicht dich angreifbar machst im Schreiben.
Ja, genau. Also ja. Ich meine, es ist auch so, dass ich mal bestimmte Sachen schon auch mal habe. Also wenn ich schreibe über... alles, was gerade mit sozusagen dem Israel und den Palästinensern oder Israel und Gaza zu tun hat, dann muss immer noch mal rein die unterschiedlichen Angaben dazu, wie viele Menschen im Gazastreifen getötet worden sind. Oder da zum Beispiel gibt es vom Max-Planck-Institut diese eine Erhebung, die auch die Zeit veröffentlicht hat. Und das ist ganz interessant, da steht die Zahl 100.000 bis zu 100.000 getötet worden sein oder gestorben. Und das ist sozusagen, muss man dann
exakt,
nicht...
Das meine ich.
Schon, aber ja. Das, ja genau. Und das ist halt dann schon einfach wichtig, das mit dazu zu schreiben. Aber gleichzeitig irgendwie, dass ich dann sage, die in Teilen rechtsextreme Regierung. Aber für andere ist es halt schon zu wenig, dass ich nicht immer über den Faschismus zum Beispiel reden würde, was ich nicht machen werde. Ich vergleiche nicht. Das hat sozusagen, ich arbeite ungern mit Vergleichen.
Mhm.
Und ich arbeite ungern mit so starken Begriffen. Ich glaube ganz oft, dass wir präzisere Begriffe haben, die da besser passen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist es eben, dass du diese Wahnsinnsverunsicherung im Allgemeinen hast. Und dann habe ich jetzt gerade meinen Faden verloren, weil ich, genau.
Was ich mich wirklich frage, ist, was haben wir gesellschaftlich und medial falsch gemacht, dass dieser Krieg einfach weitergeführt wird außerhalb Israels und Palästinas, dass wir auf den Straßen den führen, in den Redaktionen diesen Krieg führen, dass wir so emotional sind und darüber hinaus vergessen, dass wir ja so auch diesen Krieg nicht überwinden, diesen Konflikt nicht überwinden mit dieser kriegerischen Gegenüberstellung von uns. Lass uns das vorlesen. Warum sich der Nahostkonflikt durch Diskussion darüber, wer angefangen hat, nicht beenden lässt.
Genau, das ist die herausgesuchte, weiß ich nicht, Unterüberschrift ja. Auf einem Buch auf der Rückseite. Übrigens hat auch schon zu Diskussionen geführt, also auf der Lesereise, nämlich natürlich muss man darüber reden, weil dann sagt die eine Seite wieder, also sozusagen, es wäre das schon ein Versuch, klein zu reden, was der einen Seite angetan wurde.
Hm.
Nur, dass ich das sage, weil ich möchte wirklich eben, was du gerade sagtest, auf diesen Punkt hinaus, wir beenden den Konflikt nicht, wir lösen ihn nicht dadurch, dass wir uns hier darüber zerreißen, was schlimmer ist. Es gibt halt zwei Ebenen. Das eine ist der sozusagen unser Konflikt, dieser Konflikt der Projektion und der Konflikt auch der Betroffenen. Also wir reden viel zu wenig, finde ich, darüber, dass es im Nahostkonflikt direkt, aber eben auch in der Diskurs darüber, immer auch um ein gegeneinander wirken von Rassismus und Antisemitismus geht. Und die Debatte, die wir führen, ganz oft ist ja von Menschen auch geführt, die von weder dem einen noch dem anderen betroffen sind und aber in beide Richtungen sensibel sein müssen.
Mhm.
Und man natürlich immer sozusagen auch Menschen mit im Raum haben möchte und mitdiskutieren haben möchte, die gleichzeitig Betroffene sind. Aber es ist natürlich auch sehr schwer für Betroffene vielleicht, dann auch noch darüber diskutieren zu müssen. Und das aushandeln sozusagen zu müssen. Und das verkompliziert es halt unglaublich. Und am Ende gibt es schon sehr, sehr viele Menschen, die einfach das Richtige, glaube ich, sagen wollen und das Richtige tun wollen, aber zerrissen sind und ganz oft nicht wissen, ja, was das Richtige ist. Und da biete ich eigentlich das Ich an und sage, es gibt halt, man kann eigentlich nur scheitern oder man kann nur falsch liegen und man kann sich eigentlich nur versuchen zu sagen, woher komme ich? Was ist meine Perspektive? Meine Perspektive in dem Fall ist eben, ich bin nicht Betroffene. Das bringt ganz viele Privilegien, aber es bringt halt auch die Notwendigkeit, empathisch zu sein und auch empathisch gegenüber vielleicht den Grenzen der Betroffenen. Warum können Palästinenser nicht empathisch sein mit Israelis vielleicht? Oder warum können wir das nicht erwarten? Warum können wir das umgekehrt auch nicht erwarten?
Hilft dein Buch, auch den aktuellen Konflikt zu verstehen oder da eine bessere Zuordnung als Lesender zu ermöglichen, also Iran, USA, mhm. Israel? Oder ist die Politik vor Ort so schnell, dass dein Buch jetzt schon wieder, eigentlich müsstest du ein Update rausbringen?
Nee, ich glaube, dass mein Buch soll eigentlich mehr so ein Standardwerk sein, also im Sinne von für Millennials, ehrlich gesagt.
Ja.
Oder für Gen Zs.
Ja.
Also so, was ist eigentlich die letzten 15 Jahre passiert? Nicht, genau.
Also dann ist es auf jeden Fall hilfreich, ja. Das zu lesen, damit du diesen aktuellen Konflikt verstehen
kannst.
Also
ich habe, genau, es war mir auch ganz wichtig, haben wir noch eine Chronik der letzten Ereignisse. Aber das ist was, ich habe das Buch versucht ja so zu schreiben, was ich gerne gehabt hätte oder was mir, was ich immer gerne gelesen habe. Und ein Punkt in dieser Nahost-Auseinandersetzung ist immer so schöne Chronik zu haben. Also was ist eigentlich so Jahr für Jahr passiert? Ich habe jetzt nicht 48 angefangen, also 1948. Gründung. Genau, da kannst du auch schon wieder diskutieren, ist der Konflikt älter? Hat er angefangen mit der zionistischen Bewegung, wie die in Palästina angefangen hat?
Also das wäre dann so Theodor Herzl.
Genau, Theodor Herzl.
1800. Genau. Ja. Ich weiß gar nicht, wann das alles ist.
Ich weiß es eigentlich, aber frag mich jetzt nicht, ja. Ich will nichts Falsches sagen. Und genau, bei mir fängt es eben 2012 an und ich habe einfach viele Dinge drin. Das ist halt interessant, sogar diese Jahre, wo man denkt, okay, das war doch relativ ruhig, passieren jedes Jahr ganz, ganz wichtige Dinge. Eine wichtige Entwicklung, die zum Beispiel war, zum Beispiel, dass die Hamas aus dem Gazastreifen und die Fatah im Westjordanland eigentlich eine Einheitsregierung bilden wollten. Und das wollte Netanyahu nicht. Weil er natürlich, Netanyahu war schon immer gegen einen eigenen palästinensischen Staat. Und aus dieser Sache heraus ist eben auch diese Entscheidung mit entstanden am Ende, also ich verkürze jetzt hier, dass die Hamas Geld aus Katar bekommen kann oder dass sie mehr Geld bekommen kann. Ja. Und die Folgen kennen wir ja. Und es kann aber zum Beispiel auch sein, dass wir wissen nicht, ehrlich gesagt, also ich weiß zumindest nicht genau, welches strategisches Interesse das iranische Regime verfolgt hat, aber es fällt eben zusammen, dass die Sanktionen gegen den Iran 2016 gelockert wurden. Darüber schreibe ich, ich war 2016 im Iran, nachdem die Sanktionen gelockert wurden, noch unter der Barack-Obama-Regierung. Aber in der Zeit beginnt zum Beispiel die Hamas mit den Vorbereitungen für den 7. Oktober. Und in den folgenden Jahren sehen wir eben, dass das iranische Regime mehr ins Westjordanland geht, dass Milizen anders bewaffnet werden. Ich habe jemanden, mit dem spreche ich im Buch, der ist aus Jenin, aus dem Norden des Westjordanlands, der sagt, er beobachtet, wie das iranische Regime im Prinzip den Konflikt ins Westjordanland tragen möchte. Mhm. So, und was wir jetzt sehen, der Krieg jetzt ist deswegen nicht was ganz anderes. Ich glaube, wenn man, was ich hier schreibe, liest, kann man ein bisschen besser verstehen, was jetzt da passiert, im Sinne von, ohne den 7. Oktober wird es diesen Krieg vermutlich nicht geben. Mhm. Und ich erkläre ein bisschen, was damit gemeint ist, mit der These sozusagen. Ja.
Was hast denn du eigentlich am 7. Oktober gemacht? Weil das ist ja ein nationales Trauma, wie der 11. September. Die meisten Hörerinnen und Hörer können sich daran erinnern, was sie am 11. September gemacht hast. Du wirst dich wahrscheinlich erinnern, was am 11. September war. Was hast du nur am 7. Oktober gemacht?
Am 11. September saß ich zu Hause, ich hatte krank gemacht, ich hatte keinen Bock in die Schule zu gehen, habe Viva geguckt und dann wurde plötzlich das Bild schwarz. Das war jetzt erstmal 11. September, ja. Das weiß ich noch. Und das ist also auch interessant, weil natürlich sozusagen 11. September ist natürlich so was ganz Weitweckiges. Und ich habe in meinem Diddle-Tagebuch damals geschrieben, ich glaube, ich fürchte, der Dritte Weltkrieg bricht aus.
Ja, das hat Tom York auch am selben Tag stattfindende Radio-Konzert in Berlin auch gesagt.
Aber ohne Diddle.
Ohne Diddle-Maus, nur der Sänger von Radiohead, der dort steht, bitte macht keinen Weltkrieg.
Ja, also das war offensichtlich die Debatte damals. Und es war so eine diffuse Weitweg-Angst. Und am 7. Oktober 2023 war ich ja vor Ort und ich war im Funktionsmodus. Also das ist, glaube ich, auch, du kannst dir halt, Angst musst du dir ja leisten können. Also Angst kannst du ja wirklich nur empfinden, wenn dein Körper das zulässt. Und wenn du im Funktionsmodus bist, lässt dein Körper das ja nicht zu. Mhm. Das habe ich jetzt auch nochmal in diesem aktuellen Krieg gemerkt, ganz stark, also persönlich. Ich war in Jaffo in meiner Wohnung, so eine schöne Altbauwohnung, da warst du ja schon mal da, mit offener Balkontür um die Jahreszeit Anfang Oktober, super schöner Morgen. Und die Sirenen haben draußen geheult und ich habe keinen Alarm auf dem Telefon gehabt. Damit ging es los. Also es war irgendwas ungewöhnlich. Mhm. Weil normalerweise kriegst du halt den Alarm auf dem Telefon und die Sirene draußen. Und das war so, okay, hier stimmt was nicht. Ja, und das nächste war dann eben, dass beim zweiten Alarm mir mein Nachbar, mit dem ich im Hausflur stand, mir dieses Video gezeigt hat von Hamas-Terroristen, die mit Gleitschirmen, Paraglidern nach Israel einfallen. Und da wusste ich, jetzt ist was ganz, ganz Schlimmes passiert.
Du hast gesagt, dass du Angst nicht leisten konntest in dem Moment, aber bist du in so einen Sicherheitsmodus gegangen? Also hast du gedacht, okay, das geht jetzt so weiter, hier werden jetzt in Tel Aviv Bomben hochgehen, da werden Paraglider irgendwie vielleicht Fallschirmspringer kommen, auch in Tel Aviv? Oder warst du so, ich bin hier in Jaffo, bin ich sicher? Jaffo, als Information für die Menschen hier, ist ein Stadtteil in Tel Aviv, der, ich glaube, mehrheitlich muslimisch bewohnt ist.
Genau, also Jaffa ist halt historisch einfach so eine wichtigste Stadt im palästinensischen Mandatsgebiet Palästina gewesen und eben auch im Osmanischen Reich. Er war eine ganz wichtige Handelsstadt und mit 48 tatsächlich sozusagen damit, dass Israel gegründet wurde, sind auch wirklich viele Palästinenser aus anderen Gebieten dieses früheren Mandatsgebiet nach Jaffa gebracht worden, und das schreibe ich auch im Buch, die Formulierung war auch in ein Ghetto gebracht worden, weil man auch gar keinen anderen Begriff dafür hatte. Und diese Palästinenser leben heute in Teilen von Jaffa, und da, wo ich wohne, ist es aber historisch eigentlich immer schon so gewesen, dass Juden und Muslime zusammenleben. Mhm. Das gibt es halt auch. Genau, da wohne ich.
Zurück zum 7. Oktober. Also dachtest du dann so, ich sitze hier in meiner Wohnung auf dem Balkon und jetzt ist hier gleich alles vorbei und ich fürchte um mein Leben? Oder wie hast du diesen Moment wahrgenommen?
Gar nicht wahrgenommen. Also das ist das, worauf ich hinaus wollte mit dem Funktionsmodus. Mein Gedanke war zum einen, ich hatte mich ja lange darauf vorbereitet, dass es so eine Art von Krieg geben könnte. Es gab bestimmte Vorzeichen, über die ich sitze. Ist es okay, wie ich sitze?
Einfach weiter. Genau. Deswegen pegel ich hier so immer mit dem Hin und Her.
Über die ich auch schreibe, diese Vorzeichen. Also eine Woche vor dem 7. Oktober hatten sich Hamas, Hezbollah und Vertreter der iranischen Revolutionsgarden in Beirut getroffen und erklärt, dass sie den Konflikt mit Israel verschärfen wollen und eskalieren wollen. Es war ein Jahr diese Regierung an der Macht schon ungefähr, die israelische Regierung. Und nur Wochen, nachdem diese Regierung ins Amt eingeführt worden war, konnte man sozusagen Demokratieexperten interviewen, die sagten, jede innenpolitische Krise in Israel führt am Ende zu einer Sicherheitskrise. Und Israels Feinde sehen, dass es diese Proteste gibt. Es gab ja diese Wahnsinnsproteste über Monate.
Ja, haben wir auch, glaube ich, drüber gesprochen im Podcast, ja.
Und dass das sozusagen klar war. Und als dann dieser 7. Oktober eben kam, war für mich erstmal, jetzt ist diese Situation da. Und ich bleibe jetzt hier sitzen, ich arbeite jetzt hier, ich werde mich jetzt hier nicht bewegen, es kann die ganze Zeit Raketenalarm geben, also wenn man rausgeht, ist es gefährlich. Und dann war es aber so, deswegen habe ich das mit Jaffa nochmal so ein bisschen erklärt, dass halt schon so meine Nachbarin, die eigentlich überwiegend alle jüdisch-israelisch sind, alle sagt, wir müssen hier weg, es kann Nachahmertaten geben. Mhm. Die Angst hatte ich nicht unbedingt. Meine Angst war eher erstmal so, dieses kleine, bubbelige, utopische, wir leben hier alle zusammen oder zumindest nebeneinander, ist jetzt wieder weg. Jetzt ist wieder Misstrauen da. Jetzt haben wieder alle Angst voreinander. So viel Angst vielleicht wie noch nie zuvor. Also nicht rausgehen. Ich bin einfach an meinem Schreibtisch sitzen geblieben, gefühlt, und glaube ich so 2 oder 3 Tage das Haus nicht verlassen.
Wann begann der Arbeitsmodus? Also
sofort.
Sofort. Du hast auch sofort geschrieben und sofort berichtet.
Ja, sofort. Also ich habe quasi zwischen den beiden Raketenalarmen der Redaktion geschrieben und meinte, hier passiert was Schlimmes, und wie es so ist, ne, es dauert, dann muss dann immer noch was passieren. Aber dann spätestens, als das mit den Geiseln waren. Und ich glaube tatsächlich persönlich, dieses Geiselthema habe ich nur deswegen strukturell verstanden, und das habe ich dir aber auch schon mal in einem Podcast erzählt, weil mir einfach ein Nachbar vorher mal erzählt hatte, dass ja er mal weg war im Kindergarten, er hat sich versteckt und die Kindergärtnerin waren sofort sicher, dass er von Arabern entführt worden sei oder wäre, anstatt sich irgendwie auf die Suche nach ihm zu begeben.
Ja.
Und er hat selber nicht verstanden, er stand da quasi hinterm Vorhang und hat gedacht, wieso flippen die denn alle so aus? Aber wie groß die Angst eben ist in der jüdisch-israelischen Bevölkerung, dass ihnen Kinder geklaut werden oder dass jemand kommt und dass Palästinenser kommen und die und Geiseln nehmen. Diese Angst vor Geiselnahmen war ganz, ganz groß. Und genau das ist halt dann passiert. Und damit war einfach im Prinzip klar, dass das die schlimmstmögliche Form von Angriff ist. Also dass die Hamas Israel an der verletzlichsten Stelle getroffen hat.
Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man in einer Welt lebt, in der so viel Angst herrscht? Angst auf israelischer Seite, dass Entführungen, Attentate stattfinden, Angst auf palästinensischer Seite, dass der nächste Krieg ausbricht, dass die nächsten militärischen Interventionen durch Israel stattfinden. Also wie lebt sich das dann da?
Naja, erstmal zu verstehen, dass es ja vielleicht so eine Art asymmetrische Angst ist, also so wie du ganz viel asymmetrische Kriegsführung in dem Zusammenhang hast. Also Israelis haben Angst davor, gezielt als Zivilisten in ihrem Leben verunsichert zu werden und dann sozusagen Teil oder Opfer eines Terroranschlags zu werden. Palästinenser haben ja Angst, einfach in der ganz normalen, sich zu bewegen, irgendwo unterwegs zu sein. Vor 2 Wochen jetzt, glaube ich, ist es mittlerweile her, sind 4 Familienmitglieder einer palästinensischen Familie im Westjordanland von, ich weiß nicht, ob es Soldaten oder Polizisten waren oder einfach nur Siedler, die bewaffnet wurden. Ich bin jetzt 2 Wochen raus gewesen aus der Berichterstattung, aber sie sind eben von israelischen Sicherheitskräften oder Männern, die Waffen haben durften, einfach erschossen worden. Hm. Weil man, und die Israelis haben erklärt, sie hätten sie als Sicherheitsrisiko eingeschätzt. Und als Palästinenserin, Palästinenser musst du immer Angst haben, dass du quasi getötet werden kannst, weil man dann sagt, das war ein Sicherheitsrisiko.
Also Willkür. Du hast Angst vor dieser Willkür, dass weil irgendjemand sagt, du bist ein Sicherheitsrisiko und deswegen musst du jetzt sterben.
Genau, also Rechtslosigkeit und Schutzlosigkeit, eine ganz große eine strukturelle Schutzlosigkeit. Und das damit umzugehen bedeutet eben für mich, das ist das, was ich vorhin sagte, ich kann nicht zu viel erwarten. Ich fühle mich nicht in der Rolle, dass ich mich an den Tisch mit Israelis setze und sage, ihr müsst aber. Wenn dort ein Israeli oder eine Israelin sitzt, ein jüdischer Israeli, der mir sagt, wir müssen das anders machen und Steffi, das ist deine Aufgabe, das auch stärker zu zeigen, dann verstehe ich das und dann versuche ich mein Bestes. Aber ich aus mir heraus, aus der außenstehenden Rolle, kann und habe nicht das Gefühl, dass ich das sozusagen so sagen kann. Und genauso wenig, auf gar keinen Fall, kann ich auf der palästinensischen Seite sagen, aber ihr müsst euch jetzt aber schon das davon und das distanzieren und das dürfte auch nicht sein.
Hast du manchmal das Gefühl, dass dieser israelische Staat, dass diese Idee gescheitert ist? Dass Netanyahu einen ganz großen Beitrag dazu geleistet hat, sie scheitern zu lassen. Nämlich, dass Israel ein sicherer Ort für die Jüdinnen und Juden auf der Welt ist.
Also ich bin da, glaube ich, auch, würde gerne in der Außenrolle bleiben, aber ich kann dir sagen, dass ich sehr, 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 sehr viele Israelis kenne, die sagen, das ist gescheitert. Aber denen macht das halt unglaublich Angst. Wir sehen das jetzt in dem aktuellen Krieg. Wir haben das letzte Mal ja vor 4 Wochen gesprochen, heute auf den Tag genau. Wenn du vor 4 Wochen mit Menschen gesprochen hast, das haben auch Umfragen, die ersten Umfragen dann gezeigt, 90% der jüdischen Israelis haben diesen Krieg unterstützt. Jetzt geht es runter auf 75. Und es ist also ein ganz, ganz gravierender Unterschied zwischen Menschen, die einen eigenen Schutzraum in der Wohnung haben. Da sind, glaube ich, noch 48% oder so dafür. Mhm. Und es also ist, glaube ich, eine Umfrage von Kanal 12, von Channel 12. Unter denjenigen, die keinen Schutzraum haben, sind es nur noch 30%, die das alles so gut finden. Und vor allen Dingen sagen die meisten Befragten, dass offensichtlich diejenigen, die den Krieg entschieden haben, unterschätzt haben, welche Kapazitäten das iranische Regime hat. Und wenn man jetzt mit Menschen spricht, dann sagen sie Sachen wie, naja, also selbst wenn das iranische Regime keine Atombombe, also noch nicht sicher war, ob sie eine Atombombe wirklich haben wollen, jetzt werden sie es machen. So, und jetzt ist, und der Gedanke ist so, wir sind noch mehr in Gefahr als zuvor. Das ist, und das natürlich, und dann sehen sie halt auch das ganze innenpolitische Drama und wissen gar nicht mehr, wie sie da rauskommen.
Also, wie ist denn überhaupt der Ausblick? Was ist dein Ausblick für dieses Land? Also, was denkst du, worüber wirst du berichten in den nächsten 1,5 Jahren?
Oh Gott,
wann ist die Wahl? Die Wahl ist jetzt.
November ist die.
Ist im November. Was ist zum Beispiel deine Spekulation für die Wahl?
Mein Redaktionsleiter oder Redakteur, Markus, sagt immer Spekulatius.
Ja. Es stimmt schon, aber also ich meine, du machst dir ja Gedanken.
Also die Wahl findet eigentlich Anfang November statt, ja?
Eigentlich?
Genau. Also ich sage deswegen nur eigentlich, ich will mich an gar keinen Verschwörungstheorien beteiligen. Es gibt diese Verschwörungstheorien oder es gibt diese Theorien von wegen, wird Netanyahu versuchen, die Wahl zu verhindern. Rein ganz sachlich gesehen brauchst du ja für einen Wahlkampf ungefähr 3 Monate Vorbereitung. Ziehst du 3 Monate ab, sind wir im Sommer. Nimmst du ein paar Monate weg von diesem Sommer, sind wir im Jetzt. Und solange Krieg ist, wird es sehr schwer sein zu sagen, man hat irgendwie keine Ausnahmesituation. Im Moment ist Israel in einer Ausnahmesituation. Die Schulen sind, glaube ich, weiterhin geschlossen. Es gibt jeden Tag Raketenalarm. Die Leute sind fast nur im Bunker und durch diese Streumunition müssen sie auch wirklich immer im Bunker sein. Du kannst dich nicht richtig sicher bewegen in Israel. Und trotzdem ist natürlich ein War of Choice. Also so, es ist ja nicht so, dass, aber es ist die Frage, wie sie da wieder rauskommen. Trump wird es beenden und wir sehen, dass es gar nicht so leicht für Trump wird, vielleicht das zu beenden, wie er sich das vorgestellt hat. Und wir sehen, dass selbst wenn es vielleicht jetzt vielleicht vorbei sein könnte, es jederzeit wieder weitergehen könnte. Das ist auf jeden Fall eine Vermutung, dass man jetzt so Runden erleben wird, so wie man vor dem 7. Oktober immer wieder Eskalationsrunden hatte mit der Hamas, dass es jetzt diese Art von Eskalationsrunden geben könnte. Und da ist natürlich, spielt, finde ich, eine Rolle, eine Frage, inwieweit wird das Organisatorische der Wahl beeinflussen. Das Inhaltliche der Wahl, das sehen wir halt, ist vor dem 7. Oktober war es so, war ein Gesetz, wann immer Israel von außen angegriffen wird, hat das Land zusammengehalten, haben die jüdischen Israelis zusammengehalten und sich hinter die Regierung gestellt. Sie halten weiterhin zusammen, aber sie stellen sich nicht mehr hinter die Regierung. Mhm. Was Israel in den letzten 2,5 Jahren militärisch geschafft hat, ob aus dieser 7. Oktober sozusagen Niederlage oder diesem Angriff, dieser Verletzung, waren ja wirklich, sie haben Hassan Nasrallah, den damaligen Chef der Hisbollah im Libanon, getötet. Sie haben Yahya Sinwar irgendwann gefunden, jetzt Ali Khamenei. Also, und trotzdem schlägt sich das nicht so sehr in den Wahlumfragen für Netanyahu um, wie man das erwarten würde. Also er steigt langsam immer wieder, aber er hat noch nicht eine stabile Mehrheit, um eine Knesset-Wahl, also eine Parlamentswahl zu gewinnen. Und es ist überhaupt nicht klar, ob er dahin noch kommt. Und wenn er dahin nicht kommt, sind wir eigentlich an dem ganz gleichen Punkt wie vor 22, wo wir immer wieder Neuwahlen gesehen haben.
Und bis er wieder dann gewählt wird? Ist das der Plan?
Ich weiß nicht, ob das sein Plan ist, aber er wird ja auf jeden Fall erstmal nicht abtreten. Also und am Ende bleibt es bei dieser Situation, dass solange Netanyahu da ist, wird es sehr schwer, eine Alternative zu Netanyahu zu finden.
Ist Israel deine Heimat?
Nein.
Was ist Israel für dich?
Mein Arbeitsort. Also Israel ist definitiv nicht meine Heimat. Ich bin habe mit dem Heimatbegriff also allgemein nicht so viel zu tun. Heimat ist für mich, finde ich ganz interessant, vielleicht weil du Berliner bist, ist das anders.
Ja, ich habe einen starken Heimatgefühl.
Also so Heimat löst bei mir so Beklemmung halt schon aus. Also so, ich weiß halt, es gibt so Sachen, die sind schön zu Hause, also da, wo ich aufgewachsen bin. Ja. Die Landschaft ist schön, aber da ist auch immer eine Schwere.
Heimat ist für dich dieses Bild mit dem Elch? Mit diesem Hirsch, der da so rührt, dieses so Berge und Hügel und so dieses...
Nee, Heimat ist für mich drei Haselnüsse für Aschenbrödel, weil das bei uns in der Gegend, glaube ich, auch gedreht wurde.
Okay.
Also so schöne Winterlandschaften und Sandsteinberge und ja, das Schönste ist vielleicht noch so Weihnachten in die Kirche gehen, weil es eine Bergkirche ist. Also es gibt so Sachen, auf die man da stolz ist, aber das ist, wie gesagt, das ist immer so eine Schwere. Und Israel ist einfach der Ort, der so gar nichts mit mir persönlich zu tun hat.
Wenn es dein Arbeitsort ist, kann es sein, dass du auch irgendwann einen neuen Arbeitsort haben wirst, so wie Leute ihre Arbeitsplätze ja auch wechseln?
Das werde ich auch jetzt immer öfter gefragt. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen die Herausforderung. Also es gibt super viele Menschen in Israel und es gibt, glaube ich, auch viele jüdische Israelis, die immer zerrissen bleiben. Also die sagen, Israel ist jetzt halt so, ist zum Beispiel deren Heimat, aber eigentlich können sie sich nicht damit arrangieren, dass es ja ein Ort ist, wo nicht klar ist, wie viel Zukunft hat er, wie viel Zukunft hat die Region, wie geht es hier weiter, wie aushaltbar ist dieses Leben. Und du hast ja auch Katharina Höftmann immer wieder schon interviewt. Also die Tatsache, dass du Kinder großziehst in dieser Situation, dass es immer wieder Gefahren gibt, dass es Terroranschläge gibt, dass es Kriege gibt, dass du deine Kinder in die Armee schicken musst, dass sie moralisch mit der Situation konfrontiert sein werden. Müssen sie im Westjordanland dienen? Was müssen sie mit den Palästinensern machen? Können sie sich für eine Friedensbewegung einsetzen oder nicht? Sind sie dann in der Minderheit, wenn sie das tun? Werden sie gesellschaftlich ignoriert werden? Also so viele Konflikte hast du ja als Israeli, glaube ich, oder kannst du haben. Und als Nicht-Israeli oder als nicht-jüdische Person, als deutsche Person, die nicht jüdisch ist und dort lebt, hast du dann natürlich eher diese Frage, werde ich hier jemals dazugehören? Und ich finde mich zum Beispiel total wohl, da nicht dazuzugehören. Und gleichzeitig dadurch, dass ich das weiß, dass ich nicht dazugehöre, kann das für mich ein guter Arbeitsort bleiben, den ich immer wieder weiterentwickeln kann. Und die Alternative wäre ja, an einen anderen Arbeitsort zu gehen, wo alles ganz neu ist, wo ich gar nichts kenne. Oder dann zurückzugehen. Und da weiß ich nicht, ob man dann da wieder hinkommt. Ich will nicht zu sehr dazu quatschen, aber ich hatte gestern Abend eine Unterhaltung, also ganz zufällig nach einer Lesung mit einem Ukrainer, Mitte 20, aus Kharkiv. Und da konnten wir voll darüber reden, die Situation, wie das in Tel Aviv ist und wie es in Kharkiv ist. Also die Tatsache, dass wir in Tel Aviv ganz oft halt darüber uns fragen, ob wir auch in so eine Situation kommen werden, in der man, also ich will nicht die Situation vergleichen im Sinne von Russland greift ja die Ukraine an.
Kannst du, ich habe gerade einen Text geschrieben über Kharkiv und zwar habe ich so einen Substack gestartet, dass ich so Dinge, die in den Nachrichten erwähnt werden, immer gefühlsmäßig einordnen will für Lesende. Mhm. Und da habe ich geschrieben, wie ist es eigentlich in einem Bunker zu schlafen, aufgrund dessen, dass du zum Beispiel jetzt in Israel sehr offen, ich musste in Kharkiv in einem Bunker schlafen und schreibe das eben auf, deswegen kannst du es ruhig einfach jetzt mal.
Genau, okay. Also es geht, ja, aber ich finde es immer wichtig zu betonen, also ich will jetzt nicht diese Kriegssituation miteinander vergleichen, aber die Frage, wie geschützt ist man einfach ganz simpel vor ballistischen Raketen und Drohnen? Und in Israel bist du halt einfach sehr, also wenn du in einem jüdischen, israelischen Stadt lebst, wenn du in einem Ort wie Tel Aviv lebst, dann bist du sehr geschützt. In den arabischen Communities, arabischen Gemeinden, Ortschaften ist das leider weniger der Fall. Da fehlen Luftschutzbunker leider, da sind nicht genug gebaut worden. Aber in unserer Situation, da rede ich von mir und meinen Nachbarn, wir sitzen da eben in dem Bunker und die meisten um mich herum sind aus Russland. Geflüchtet teilweise oder geflohen. Und wir fragen uns, werden wir irgendwann in so eine Situation kommen wie die Ukrainer, dass sie nicht mehr in den Bunker gehen oder dass sie liegen bleiben, schlafen? Sind wir auf einem Weg dahin, weil wir zum Beispiel
weil
auf einmal...
Weil du dich gewöhnst.
Ja, weil du dich gewöhnst. So. Und da kriege ich natürlich, also ich kriege wirklich eine Gänsehaut, weil bei mir ist es so, mein Körper, der steht von sich auf, wenn der Alarm losgeht und rennt die Treppe runter, ob ich will oder nicht. Mein Hund hat schon keinen Bock mehr, so der zweifelt das mittlerweile an. Am Anfang war er so richtig dabei und ist immer runtergerannt und jetzt denkt er, glaube ich, selber so was immer wieder, was muss das sein? Mhm. Zumal es manchmal gar keinen richtigen Alarm dann gibt, es gibt nur diesen Voralarm. Und darüber habe ich mich eben gestern mit dem jungen Mann aus Kharkiv unterhalten und er meinte mir, ja, fuck it, die sind alle nur so, fuck it, passiert's halt. Und wie wir uns darüber unterhalten, es war ein gutes Gespräch, haben wir uns aber über so mehrere Menschen hinweg unterhalten. Und eine, und ich habe sehr gut nachvollziehen können, die hat dann halt eben angefangen zu weinen, weil es ihr sozusagen emotional zu viel war, weil sie jemanden kennt in Kharkiv. Und ich habe auch selber gemerkt, ich könnte jetzt hier nicht weinen. Das ist wieder dieser Unterschied zum, wie viel Trauer, wie viel Angst, wie viel Gefühle kannst du zulassen und wie viel Funktionsmodus bist du.
Ja.
Das ist halt so ein bisschen, und da sind wir gerade aufgrund der Tatsache, dass wir einen Krieg in Europa haben, dass wir jetzt diesen schweren Nahostkrieg haben, sind wir ganz, an ganz vielen unterschiedlichen Punkten und es ist, glaube ich, schwer, diese Punkte wieder zusammenzukriegen. Und ich merke, ich fühle mich schon wohler in Umgebungen, wo mehr auf Funktionsmodus gesetzt wird.
Steffi, vielen Dank.
Ich danke dir.
Ich komme jetzt gleich zu deiner Lesung.
Ja.
Und dann habe ich es ja fast gelesen. Ich finde, mit der Autorin reden und dann zur Lesung gehen, das ist so ein toller Vorteil, den ich in dem Moment. Nein, ich werde es natürlich wirklich lesen. Wirklich. Du hast wirklich einen ganz strengen Blick, hast du gerade.
Na, weil ich mich selber kenne.
Das ist ja tatsächlich ein Thema, für das ich mich sehr interessiere. Ja. Deswegen steht es, also ich glaube, das ist, glaube ich, in den nächsten 6 Wochen wird es gelesen.
Gut.
Also ich habe ja einen relativ stark strukturierten Leseplan.
Du liest ja auch viel schneller als ich, glaube ich. Oder du liest viel mehr als ich. Ich lese ja ganz wenig nur
und
privat.
Deswegen ist es drauf auf der Liste und wenn es drauf ist, dann lese ich es.
Gut. Naja, also ich hoffe. Ich freue mich.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus-Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.